Das ist die Audioaufnahme zur Fragestunde. Es gibt nur ein Audio, es gibt kein Video. Ich habe vorab keine Fragen bekommen, aber wir haben jetzt schon ein paar Themen gesammelt, nämlich DGTs und wie man sie ausrechnet und wie man das ordentlich aufschreibt und Eigenschaften euklidischer Ringe. Dann schlage ich vor, dass wir mit DGTs anfangen, weil das schön konkret ist und dann können wir erstmal warm werden und ein bisschen rumrechnen. Okay. Wir hatten ja in Z Beispiele in der Vorlesung und ich hätte jetzt einfach nochmal eins und dann können wir nochmal ganz ordentlich durchgehen, warum funktioniert das, was muss man danach prüfen und wie schreibt man das dann nachvollziehbar auf, einfach damit Sie dann in der Übungsserie wissen, was da ungefähr erwartet wird. Ist das ein Plan, dass wir erst nochmal Z machen und dann gucken wir in einen anderen Ring, okay? In der Übungsaufgabe kriegen Sie dann größere Zahlen, das ist dann noch ein bisschen interessanter, aber jetzt geht es ja nur darum, dass wir nochmal üben, wie man das aufschreibt. Wenn es jetzt eine Übungsaufgabe wäre, was würde ich dann erwarten in der Abgabe? Was da auf jeden Fall steht? Reicht da einfach nur eine Rechnung? Nee. Was erwarte ich dann immer, was Sie machen, wenn da so eine offene Fragestellung steht? Eine Behauptung und?
Richtig.
Dann fangen wir hier an mit Behauptung. Und Beweis. Und bei der Behauptung rechnen wir dann damit, dass da sowas steht wie sind alle DGT von, ne? Oder die DGT von 42 und 30 im Ring Z sind. Und dann listen wir die auf. Also kann ich den Satz schon anfangen und dann müssen wir nur am Ende alle gemeinsam dran denken, dass wir den auch wirklich fertig hinschreiben. Nicht so, wie das manchmal passiert, dass man es dann vergisst. Die DGT von 42 und 30 sind, und jetzt mache ich es super ordentlich, sind genau, und dann schreiben wir die gleich hin. So, Beweis. Und wir wollten ja üben, mit dem euklidischen Algorithmus zu arbeiten, so habe ich das jedenfalls verstanden. Also überlegen wir kurz, warum wir den hier anwenden können. Da haben wir einen Satz in der Vorlesung. Satz, was war das? 2.11. Der sagt, dass wir DGT finden können in euklidischen Ringen mit diesem Algorithmus, der da steht, der euklidische Algorithmus heißt. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Ringe euklidische Ringe heißen. Weil man da das eben machen kann mit dieser Normfunktion. Also schlage ich vor, dass wir anfangen mit, wir wenden Satz 2.11 an auf den Ring Z. Dieser ist euklidisch und die passende Normfunktion dazu ist der Betrag. Und dann weiß man, ah okay, wir wenden jetzt diesen Satz an und wir können das auch, weil der Ring euklidisch ist. Und indem wir die Normfunktion direkt mit dazu schreiben, sagen wir, dass wir auch wissen, wie man diesen Algorithmus jetzt anwendet und worauf man achten muss. So, das ist mein Vorschlag, dass wir das wirklich super ordentlich alles hinschreiben. Wir wenden Satz 2.11 an auf den euklidischen Ring Z mit Betrag, ich schreibe das mal so hin, mit Betrag als Norm. Und streng genommen ist es der Betrag eingeschränkt auf Z ohne 0, aber ich schreibe es jetzt mal. Okay, und was sagt denn jetzt der Satz, wie wir vorgehen sollen? Wie fangen wir jetzt an, DGTs zu finden? Das müssen Sie jetzt alles machen und ich schreibe nur. Jetzt steht hier alles da. Wir haben unseren euklidischen Ring Z mit Normfunktion Betrag. Wir haben zwei Elemente aus dem Ring, die nicht 0 sind, nämlich 42 und 30. Und jetzt steht da, dass irgendwas definiert wird, aber da steht ja auch, wie man anfangen muss. Wie fangen wir an? Ich glaube, Sie waren zuerst, ja?
Wir teilen 42 mit 30 und mit Rest. Also durch 30 mit Rest.
Genau. Und warum in dieser Reihenfolge? Warum 42 durch 30 und nicht andersrum?
Weil 42 betragsmäßig größer als.
Genau. Der Betrag von 42 ist größer als der von 30. Also teilen wir 42 durch 30. Wir fangen jetzt so an. 42 gleich. Jetzt brauchen wir irgendwas mal 30 plus irgendein Rest. So, wie kann ich das jetzt machen? Was kann ich da hinschreiben, damit es funktioniert? Und beim Rest muss ich ja nur darauf achten, dass der 0 ist oder betragsmäßig kleiner als 30. Wie kann ich das machen? Ja.
130 plus 12.
Ja, das funktioniert. Und wir sehen, der Betrag ist kleiner als 30. So, dass wir jetzt alles abgearbeitet haben, was beim Teilen mit Rest nötig ist. Die Gleichung muss stimmen und das, was dieser sogenannte Rest ist, muss in der Norm kleiner sein als das, wodurch wir geteilt haben in der Norm. Also hier im Betrag. Ist das erstmal nachvollziehbar? Und sehen Sie, warum wir das wirklich alles nachprüfen müssen? Denn das ist jetzt konkret, das kennen wir irgendwie aus der Schule, Teilen mit Rest, aber wir denken ja, dass wir das in einem abstrakten Ring machen, mit vielleicht einer anderen abstrakten Normfunktion, dann müssen wir diese ganzen Schritte immer nachvollziehen. Wir sehen gleich in einem anderen Beispiel noch, warum das wichtig ist. Ja.
Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen minus 42 nehmen, müssten wir dann auch mit mal minus 1, minus 12 nehmen?
Gute Frage, wir können ja mal gucken. Minus 42 ist im Betrag ja immer noch größer als 30, deswegen würde man das trotzdem genauso machen. Und was wäre Ihr Vorschlag? Minus 1 mal 30 und dann, was ist der Rest?
Minus 12 vielleicht.
Stimmt die Gleichung? Ja? Und ist der Rest betragsmäßig kleiner als das, durch das wir mit Rest geteilt haben?
Ja.
Also ist das richtig. Genau. Wirklich nur ganz stumpf die Sachen nachprüfen. Auch wenn die Intuition vielleicht erstmal sagt, hä, ist doch komisch, aber bitte dann genauso machen. Und wenn Sie denken, ja, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine andere Gleichung mit einem anderen Rest, probieren Sie es ruhig aus. Manchmal ist das so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber bitte immer gucken, ist der Rest in der Norm kleiner als das, wodurch Sie geteilt haben. So, sind wir schon fertig nach dieser ersten Gleichung? Nö. Wie geht's weiter? Ja.
30 durch 12.
Auch wieder mit.
Mit Rest.
Genau.
Also.
Genau. Achso, vielleicht. Und der Satz sagt ja, dass wir stoppen, wenn der Rest 0 wird. Und er ist noch nicht 0, also stoppen wir noch nicht. Deswegen schreibe ich das jetzt nochmal hin, nach dem Motto, ja, ich habe wirklich verstanden, wie man den Satz anwendet. Und jetzt machen wir genau das, was Sie gesagt haben. 30 gleich irgendwas mal 12 plus irgendein Rest. Und was schlagen Sie vor, was wir da hinschreiben? Ja?
212 plus 6.
Mhm. Können wir machen. Da stimmt auf jeden Fall die Gleichung, aber wir sollten nochmal nachgucken, ob das mit dem Rest auch okay ist. Ist der in der Norm kleiner als Norm von 12? Ja. Und das schreibe ich jetzt ganz stumpf jedes Mal mit dazu. Einfach weil im Satz steht, dass wir das überprüfen sollen. Also das gehört einfach zum Teil mit Rest dazu. Und wir sind immer noch nicht fertig. Da 6 und gleich 0 ist, berechnen wir jetzt. Ja, welche Gleichung kommt als nächstes? Was teilen wir jetzt mit Rest durch was?
Hm? 12 mit Rest durch 6.
Mhm. Und wie sieht das aus? Was für einen Faktor brauche ich davor und was für einen Rest habe ich? Fast?
Ja,
12 gleich, genau. 12 gleich, richtig. 2 mal 6 plus 0, das heißt, ich habe das 0 und weiß, ich bin fertig, ich kann aufhören zu rechnen und dann muss ich gleich nur noch gucken, wie ich meinen ersten GGT finde. wenn der Rest 0 ist, muss ich auch nicht nochmal gucken, ob da irgendwas im Betrag kleiner ist, denn Rest 0 ist ja immer ein akzeptabler Rest. Da der Rest 0 ist, hören wir auf. Und was sagt der Satz, wo, in welchem Schritt und an welcher Stelle wir jetzt unseren ersten DGT finden? Wie funktioniert das? Wir hören jetzt mit dem Verfahren auf, weil wir Rest 0 erreicht haben. Und jetzt können wir wieder in den Satz gucken und der sagt uns dann, wie wir den ersten DGT finden, ja?
Und wir müssen in der vorletzten Gleichung auf den Rest gucken.
Genau, wir müssen in der vorletzten Gleichung auf den Rest gucken und das ist unser erster DGT. Das sagt der Satz. Also vertrauen wir dem Satz mal. Hören wir auf. Lesen, und ich schreibe es jetzt so plakativ hin, und lesen einen DGT oder den ersten DGT von 30 und 42 als Rest in der vorletzten Gleichung ab. So, richtig deutlich, dass man richtig sieht, ja, wir machen das genauso, wie es im Satz steht. Einen habt ihr jetzt gefunden und in der Behauptung steht, dass wir alle hinschreiben wollen. Wie kriege ich alle? Ja.
6 und minus 6, also wir multiplizieren quasi das, die gefundene 6 mit der zweiten, also mit der Einheit.
Mit den beiden Einheiten.
Mit den beiden Einheiten, genau. Und genau. Das ist einmal 6 und einmal minus 6.
Richtig, genau. Gut, das heißt, was jetzt noch am Beweis fehlt, ist der Schritt von diesem ersten DGT, den wir gefunden haben, nämlich 6, dazu, dass da diese beiden stehen. Und dann schreiben wir als Argument einfach das hin, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt multiplizieren wir den noch mit allen Einheiten des Rings, also 1 und minus 1, und so folgt die Behauptung. Das schreiben wir jetzt noch hin und dann sind wir fertig. Die Multiplikation von 6. Einfach nur um zu zeigen, dass ich das weiß. 1 und minus 1. Erhalten wir die Behauptung. Und dann steht alles einmal super ordentlich da. Und jetzt können wir das nochmal machen, wenn wir wollen. So ähnlich. Aber halt in einem anderen Ring. Dann können wir dieses Aufschreiben üben, aber wir können auch nochmal üben, wie man in diesem anderen Ring überhaupt auf eine Idee kommt, wie das kleine Rest funktioniert. Also wie man auf so Vorfaktoren und sowas kommt. Da hatte ich den Eindruck, dass es darum geht, das nach meinem anderen Ring zu sehen. Ja, machen wir das. Und ich dachte an ZI. Sollen wir den Ring ZI auch nochmal nehmen, um darüber zu reden, wie man sieht, dass das ein euklidischer Ring ist? Denn wir wollten ja auch noch über Eigenschaften euklidischer Ringe sprechen, dann können wir das eigentlich direkt zusammen machen. Und dann schauen wir in die Definition. Irgendwo steht die doch in der Vorlesung. Genau, da sind wir. Vor Beispiel 2.8. Da steht die Definition von einer euklidischen Normfunktion und die Definition von einem euklidischen Ring. Und ich gucke jetzt erstmal in den zweiten Teil der Definition. Da steht, der Ring R heißt euklidischer Ring genau dann, wenn gilt. Erstens soll es ein Integritätsbereich sein und zweitens soll es darauf eine euklidische Normfunktion geben. Prüfen wir also nach. In R1 ist ZI ein Integritätsbereich. Das können wir nochmal wiederholen. Ich habe aber sogar in einer Podcast-Folge das alles erklärt. Da könnten Sie also auch reinhören, wenn Sie wollen. Ich habe letztes Mal, nach der letzten Vorlesung war das, meine ich, da gab es also Fragen von wegen, ja, können wir euch die Ringeigenschaften nochmal genau erklären kann und so und diese ganzen Sachen, die ich da gesagt habe, weil ich das nur mündlich gemacht hatte. Und dann habe ich für zwei Ringe, ich glaube es war ZI und Z-Wurzel 5I, glaube ich, habe ich einmal wirklich in allen Details ausgeixt, warum das überhaupt Ringe sind und warum das Interpretationsbereiche sind. Und da gibt es eine Podcast-Folge. Auf die könnte ich also jetzt verweisen, aber wir können das trotzdem nochmal kurz besprechen. Wer fragt nochmal, warum ZI überhaupt ein Ring ist? Also warum da die Ringeigenschaften gelten mit der ganz gewöhnlichen Addition und der ganz gewöhnlichen Multiplikation. In der Podcast-Folge mache ich das. Niemand sagt, ich brauche das jetzt sofort. Okay, überlegen Sie selber und wenn Sie irgendwo hängen bleiben, haben Sie ja die Podcast-Folge zum Reinhören. Gut? Dann reden wir jetzt nur darüber, warum das ein Integritätsbereich ist. Was brauche ich denn dafür? Was ist an Integritätsbereichen denn das Besondere? Da müssen wir da nochmal in die Definition gucken. Ja?
Wir brauchen, dass es ein kommutativer Ring ist, dass es eine 1 gibt und keine Nullteile.
Ganz genau so ist es. Dankeschön. Für die Kommutativität beziehen wir uns auf die Multiplikation. Das heißt, dass wir uns fragen müssen, ob für zwei solche Elemente aus ZI, und das sind ja einfach nur komplexe Zahlen, aber halt besondere, weil real und imaginär Teil ganzzahlig sind. Wenn ich die multipliziere, spielt dann die Reihenfolge eine Rolle? Nö, weil es in C keine Rolle spielt. C ist ein Körper und in Körpern ist bei der Multiplikation die Reihenfolge immer egal. Z ist kommutativ, weil Z ein Teil von C ist und C ein Körper ist. Als nächstes brauchen wir ein 1-Element. Hat jemand einen Vorschlag für ein 1-Element im Ring ZI? Die normale 1. Gucken wir mal nach. Ich kann 1 schreiben als 1 plus 0 mal i. Das heißt, die liegt in diesem Ring und die verhält sich da auch wie eine 1, weil sie das ja am Körper C tut. Also würde ich sagen, ja, nehmen wir. Und jetzt brauchen wir noch die Nullteilerfreiheit und dann haben wir ER1 erledigt. Warum ist dieser Ring nullteilerfrei? Ja?
Weil C ein Körper ist und da die Nullteilerfreiheit immer gilt.
Ganz genau. Wir können ja mal kurz so einen Widerspruchsbeweis machen nach dem Motto, angenommen in ZI würden wir Nullteiler finden. Na, wenn wir da zwei Zahlen finden könnten, die beide nicht Null sind und so, dass das Produkt Null ist, dann wären das ja auch Zahlen im Körper C, die nicht Null sind und deren Produkt Null ist. Aber im Körper C geht das nicht und deswegen geht es auch in den Teilmengen von C nicht. Ja, das heißt, da rettet uns die ganze Zeit, dass wir im Körper C rumlaufen. Sehr schön, also haben wir ER1. Und jetzt kommt ER2. Da brauchen wir jetzt eine euklidische Normfunktion. Und ich hoffe, dass Sie sich alle noch erinnern, dass wir eine gesehen haben. Und wir werden gleich mit der arbeiten, wenn wir in ZI nach GGT suchen. Wer erinnert sich noch, wie das mit der Normfunktion ging in ZI? Ja.
Dass das mit dem Komplex konjugiert ist, oder war das nur bei dem mit dem Wurzeln?
Nee, tatsächlich ist es ja auch so. Das ist oft so, dass wir in solchen Teilringen von C das mit komplexer Konjugation machen. Nicht immer, aber doch, es gibt Ringe von so einer ganz bestimmten Bauart, bei denen man das so macht. Und die Frage ist dann immer nur, kommt da eine Normfunktion raus oder nicht? In diesem Ring Z-Wurzel 5i zum Beispiel, da haben wir das auch gemacht und das war zum Rechnen auch total praktisch, aber da wird das keine euklidische Normfunktion. Denn wenn das da eine wäre, dann wäre der Ring ja euklidisch, dann könnte man mit dem euklidischen Algorithmus GGTs finden, aber wir haben gesehen, dass dieser Ring im Allgemeinen keine GGTs hat. Also kann das nicht funktionieren. Und wenn Sie das interessant finden, kann ich eine Podcast-Folge machen, in der ich erkläre, warum das, was man denkt, was eine Normfunktion sein könnte, da keine wird. Also wo diese Rechnung schief geht. Wenn Sie das sehen wollen, dann sagen Sie mir das am Ende. Ich sammle am Ende, was ich vielleicht noch für Sie machen soll. Dann geben Sie mir das als Hausaufgabe mit, falls Sie das interessant finden. Denn man könnte ja denken, dass es eigentlich in jedem Ring so funktionieren sollte. Ne? Genau. Sei also N eine Abbildung. Ich mache das mal direkt von ZI. übrigens das gleiche ist wie a durch b mal a minus b, also die Zahl mal ihr Komplex kombiniert ist. Dann wissen wir aus Beispiel 2.8, dass das eine euklidische Normfunktion ist. Diese ganzen Rechnungen aus 2.8 vollziehe ich jetzt nicht nochmal nach. Das steht ja sehr ausführlich in Ihrem Skript und im Buch. Aber da kommt ein Schritt vor, nämlich dieser Schritt, dass man diesen Trick macht, dass man, wenn man einen Teil mit Rest versucht, erstmal im Körper C rechnet und danach einen multiplikativen Inversen. Und den Trick werde ich gleich mit Ihnen zusammen einmal nachvollziehen, konkret, wenn nach GGT suchen. Das heißt, da kriegen Sie dann einen Schritt aus Beispiel 2.8 nochmal in einem Beispiel erklärt. So, jetzt haben wir für ZI nochmal zusammengepuzzelt, warum der Ring euklidisch ist. Ist das ein bisschen hilfreich? Und wenn ich Ihnen jetzt einen Ring gebe, also zum Beispiel, ich muss kurz überlegen, der muss auch bitte euklidisch sein, Z plus 3, da hüpft jetzt kein I rum, aber ansonsten kann ich den genauso definieren. Dann nehme ich einfach die Menge aller A plus B plus 3, wobei A und B plus Z sind. Der liegt jetzt auf einmal in der L-Zahl. Und man kann zeigen, dass es eine Regel ist und mit den gleichen Argumenten wie immer ist es ein Intuitivbereich, aber diesmal halt einmal, der in R liegt, wo keine komplexen, nicht reellen Zahlen rumlaufen. Und da kann man sich auch eine Normfunktion überlegen. Und wenn man jetzt also zeigen will, dass dieser Ring euklidisch ist, dann muss man erstens ER1 machen, also nochmal argumentieren, warum es ein Intuitivbereich ist. Und dann muss man sich halt diese Normfunktion nehmen und muss einmal nachweisen, dass es wirklich eine Normfunktion ist. Das heißt, man muss NF1 und NF2 zeigen. Verträglichkeit mit Multiplikation und dieses Teilen mit Rest. Und in dieser Vorlesung wird es so sein, denke ich, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, wie ich Sie zu diesem Thema befrage. Möglichkeit 1, Sie sollen abstrakt zeigen, dass irgendwas euklidisch ist. Das heißt, dann haben Sie irgendwelche Informationen, die Sie vielleicht übertragen können oder aus denen Sie irgendwas ableiten können. Möglichkeit 2. Ich gebe Ihnen einen Ring und einen konkreten Vorschlag für eine Normfunktion und Sie sollen zeigen, dass es das alles tut. Das heißt, dann müssen Sie irgendwie gucken, kann ich das so ähnlich machen wie in den Beispielen, die ich kenne. Und ich würde Ihnen keine total verrückte Normfunktion geben, bei der Sie total verrückte Ideen brauchen, wie man da irgendwas zeigt, sondern ich würde Ihnen immer was geben, was so ähnlich ist wie Beispiele, die Sie schon kennen. Es sei denn, es ist zum Beispiel Weihnachten und es ist ein Bonusaufgabe. Aber sonst würde ich mich an dem orientieren, was Sie kennen. Und dann kommt die dritte Möglichkeit, nämlich, dass ich Ihnen einen Ring gebe und Sie frage, ob der euklidisch ist. Und dann kann es sein, dass Sie argumentieren können, nee, der ist es nicht, mit irgendwas, was Sie wissen. Ich habe Ihnen vorhin ein Beispiel gegeben. Wenn es da keine GGTs gibt, kann der nicht euklidisch sein. Es gibt noch andere Sachen. Wenn es kein Intuitivbereich ist zum Beispiel, kann er auch nicht euklidisch sein. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die kanonischen Möglichkeiten, wie ich Ihnen dazu Fragen stellen kann. Und ich hoffe, dass in den meisten Fällen damit irgendwie klar ist, in welche Richtung Sie erstmal anfangen können zu überlegen. Und dieser Ring hier, der wäre so ein Beispiel für Nummer 2. Das wäre so ein Beispiel, das könnte ich Ihnen geben, mit einem Vorschlag für eine Normfunktion und Ihre Aufgabe wäre dann, nachzugucken, klappt das alles, kommt da wirklich ein euklidischer Ring raus. So, ist das jetzt ein bisschen, haben wir dann zu den Eigenschaften für den Moment genug gemacht? Dann kehren wir zurück zu GGTs und machen ein Beispiel in ZI. Und dann hören wir erstmal auf und gucken, was Sie vielleicht noch brauchen. Einverstanden? Dann mache ich das so wie oben. Ich schreibe wieder so eine offene Frage hin und wir müssen uns überlegen, wie wir vorgehen. Wir kennen ja gar nicht alle Einheiten von ZI, deswegen kann ich Sie jetzt nicht bitten, alle, also jedenfalls haben wir das in der Vorlesung nicht besprochen und deswegen will ich nicht davon ausgehen, dass wir das wissen. Vielleicht wissen wir es ja bald doch. Ich suche also nur ein GGT. Machen wir es ein bisschen einfacher. Ja, den brauche ich bestimmt gleich noch. Gesucht ist in ZI erstmal nur ein GGT. Jetzt habe ich mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Wir nehmen mal 3 plus 2i und 2 minus i. So. Die Suche ist sinnvoll, weil das ein euklidischer Ring ist und weil wir den Satz 2.11 haben, der sagt, wie man da GGTs finden kann. Wenn das irgendein komischer Ring wäre, über den wir noch nicht so viel wissen, dann ist die Frage, ob überhaupt sinnvoll ist, nach GGTs zu suchen. Siehe Beispiel Z-Wurzel 5i. Also bitte misstrauisch sein, wenn ich Sie in den Übungen nach irgendwas frage. Erstmal gucken, ob Sie überhaupt wissen, dass es in dem Ring sinnvoll ist, nach GGTs zu suchen. Was würden Sie machen? Ja.
Ich würde zuallererst die Norm der beiden Elemente ausrechnen.
Ja. Wir wissen also, wir wollen gleich hier eine Behauptung schreiben. Das nehme ich jetzt mal, weil Sie das ja bei dem anderen gesehen haben. Und einen Beweis. Und Sie sind jetzt quasi schon bei der Argumentation. Sagen Sie mal, was die Norm von den beiden Zahlen ist und warum für die Ausrechnung. Ich benutze das da oben mal gleich als Schneezettel. Sagen Sie mal, rechnen Sie mal.
Von der 3 plus 2i müsste das 9 mal 13 sein.
Moment. Unsere Rechenvorschrift sagt Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat, also
9 plus 4 ist 13.
Genau, haben Sie gerade auch schon gesagt. Dankeschön. Und was war denn im anderen Moment?
Da kommt 5, also 2 plus
genau.
Minus 1 zum Quadrat.
Genau. 5 raus, sehr gut. Warum haben Sie das gemacht?
Weil wir wissen müssen, welche Norm größer ist, damit wir wissen, wovon wir, was wir durch was teilen müssen.
Genau. Das heißt, wir gehen wieder in Satz 2.11. Zi ist euklidisch mit einer Normfunktion, die wir kennen. Und wir haben zwei Elemente, die von 0 verschieden sind. Also können wir den Algorithmus aus dem Satz anwenden. Und das machen wir jetzt auch. Und wir bereiten die Behauptung vor. Es ist bla bla bla. Von 3 plus 2i ist 13, das ist größer als 9, das ist die Norm von 2 minus i. Da habe ich jetzt unsere Rechnung direkt mit verarztet. Also teilen wir zuerst 3 plus 2i mit Rest durch 2 minus i. Aber ich tue jetzt mal so, als hätte ich gar keine Ahnung. Und dann ist das Einzige, was mir einfällt, was wir tun könnten, nachzuahmen, was wir in Beispiel 2.8 machen. Nämlich zu sagen, naja, es gibt ja den Körper C. Und 2 minus i ist nicht 0, hat also im Körper C ein multiplikatives Inverses, das können wir ausrechnen, können dann wirklich teilen, also ohne Rest sozusagen, und einfach mal gucken, wie weit weg wir von der ganzen gaußschen Zahl sind. Das war die Idee in Beispiel 2.8, dass man das macht und dann guckt man, wie weit weg bin ich von der ganzen gaußschen Zahl, welche ist nah dran und das ist dann ein Kandidat für dieses kleine Test. Also machen wir eine kleine Nebenrechnung. Hier, das hat Platz. Nebenrechnung. Dafür brauchen wir zuerst das multiplikative Inverse von 2 minus i im Körper C. Also 2 minus i hoch minus i. In C. Wer erinnert sich noch, wie man das ausrechnen kann? Okay, hier ist der Trick. Man nimmt das Komplexkonjugierte und dann teilt man durch die Norm. Da das Ding nicht 0 ist, ist auch die Norm nicht 0 und deswegen teile ich da nicht durch 0. Das heißt, das, was ich hier vorschlage, ist immer vernünftig. Und hier sieht es so aus. 2 minus i minus 1 ist, nachdem dem, was ich gerade gesagt habe, 2 plus i geteilt durch die Norm von 2 plus i. Die haben wir gerade ausgerechnet, das war 5. Also teile ich mit 5. Und jetzt schreibe ich das so hin, dass es wieder aussieht wie eine ordentliche komplexe Zahl, nämlich 2 Fünfte plus 1 Fünftel. Das ist jetzt erstmal nur das Inverse. Um jetzt auf einen Kandidaten zu kommen, der in der Nähe von einer ganzen gaußschen Zahl liegt beim Teilen mit Rest, also einen Kandidaten für das Teilen mit Rest zu kommen, muss ich jetzt die Zahl, die ich teilen will, in C erstmal wirklich durch 2 müssen teilen, also im Sinne von mit dem Inversen multiplizieren. Also berechne ich jetzt in C 3 plus 2i mal 2 Fünftel plus 1 Fünftel und gucke, was rauskommt. Wir wollen uns noch ein bisschen Platz. 3 plus 2i mal 2 Fünftel plus 1 Fünftel. Jetzt, so, jetzt rechne ich irgendwie los. 3 mal 2 Fünftel sind 6 Fünftel. 2i mal 2 Fünftel sind 4i Fünftel. 3 mal 1 Fünftel i sind 3 Fünftel i. Und jetzt habe ich plus 2i mal 1 Fünftel i. I Quadrat ist minus 1, also habe ich minus. Und dann noch 2 Fünftel. Also minus 2 Fünftel i. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Und jetzt fasse ich das zusammen. Real- und Imaginärteil, dann sehe ich, ups, das ist nicht minus 2 Fünftel i, sondern nur minus 2 Fünftel, denn ich habe hier i mal i stehen, also i Quadrat, und das ergibt die minus 1, die mir hier das Vorzeichen minus gibt, und dann bleiben nur 2 Fünftel übrig, das gehört nur zum Realteil, das habe ich gerade falsch hingeschrieben. Okay, jetzt ist es hoffentlich richtig. 6 Fünftel minus 2 Fünftel ergibt 4 Fünftel. Plus, jetzt kommt mein Imaginärteil. 4 Fünftel i und 3 Fünftel i, das macht zusammen 7 Fünftel i. Super, fertig ist meine schöne neue komplexe Zahl. Und jetzt suche ich eine ganze gaußsche Zahl in der Nähe. Ich suche also eine ganze Zahl in der Nähe von 4 Fünftel und eine ganze Zahl in der Nähe von 7 Fünftel. Was ist Ihr Vorschlag? Was ist mein Rang? Ja.
1 plus i?
Ja, genau, 1 plus i. Das heißt, mit dieser Rechnung kriege ich eine Annäherung an die ganze gaußsche Zahl, die ich jetzt gleich benutzen möchte, und ich entscheide mich für die Annäherung 1 plus i. Und jetzt gucken wir einfach. Wir rechnen los und hoffen das Beste. Und ich bin so optimistisch, dass ich nicht auf dem Schmierzettel weiter rechne, sondern wirklich da drüben. Wir hoffen, dass dieses 1 plus i funktioniert, also dass das also quasi unser Q ist beim Teilen mit Rest. 1 plus i mal das, durch das wir teilen wollten, nämlich 2 minus i, plus unser Rest. Und den Rest können wir jetzt einfach ausrechnen. Und wenn der Rest in der Norm kleiner ist als die Norm von dem, durch das wir geteilt haben, 2 minus i, dann haben wir gewonnen. Dann stimmt ja die Gleichung und die Bedingungen für Teilen mit Rest in diesem Ring sind erfüllt. Also müssen wir noch gucken, ob unser Kandidat 1 plus i das macht. Fragen wir doch mal einen Rechner. Und hier unten ist noch Platz. Sehr gut, das reicht gerade so. 1 plus i mal 2 minus i. Rechnen wir das kurz aus. Das ist 2 plus 2i minus i minus i Quadrat, also 2 plus 1, das macht 3, plus 2i minus i, also plus i. Ach super, 3 plus i, da sind wir ganz nah dran. 3 plus i und 3 plus 2i unterscheiden sich nur um i, das heißt, nein, das ist i. Einverstanden? Denn 1 plus i mal 2 minus i gleich, die Rechnung können Sie entscheiden, müssen Sie doch nicht, 3 plus i. Das heißt, damit argumentiere ich, dass die Gleichung überhaupt stimmt. Und jetzt müssen wir noch gucken, ob Teil mit Rest wirklich erfüllt ist. Ich muss gucken, ob die Norm vom Rest, denn der Rest ist ja offensichtlich nicht 0, ne? I ist nicht 0. Jetzt muss ich noch gucken, ob die Norm vom Rest kleiner ist als die Norm von dem Ding, durch das ich geteilt habe. Was ist denn die Norm von i? Was ist die Norm von i? Ja.
1?
1, genau. Der Imaginärteil ist 1, der Realteil ist 0. Also haben wir 1 Quadrat und das ist 1. Und die Norm von 2 minus, die kennen wir, die steht hier irgendwo. Die ist immer noch 5. Das heißt, wir haben hier wirklich, dass die Norm vom Rest klein genug ist. Damit haben wir den ersten Schritt Teilen mit Rest erfolgreich hingekriegt. War ein bisschen mühsamer, aber das liegt daran, dass wir in dem Ring halt nicht so dran gewöhnt sind, rumzurechnen. Und ich hoffe, dass dieser Trick Ihnen geholfen hat, dass man erstmal in C rechnet und so einen Kandidaten findet. Da wir noch nicht bei 0 sind, machen wir weiter. Was teilen wir jetzt mit Rest durch was? Im Algorithmus wäre jetzt ja dieses hier links, 3 plus 2i, r0. 1 plus i ist q1, 2 minus i ist r1 und i ist r2. Wie geht es also jetzt in der nächsten Gleichung weiter? Ja.
Wir teilen 2 minus i durch i.
Genau.
Mit Rest.
Mit Rest, genau. 2 minus i gleich irgendwas mal i plus irgendein Rest. Ich denke, dass ich es durch hingucken sehe. Also lasse ich Sie einen Moment draufschlagen. Gucken Sie mal, ob Sie es auch sehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich behaupte, es gibt einen, wo der Rest 0 ist. Aber wenn Sie eine andere sehen, dann machen wir eine andere, ja?
Ich hätte gesagt, minus 1 mal i plus 2.
Das heißt, hier steht eine minus 1.
Ja.
Und dann ist 2 der Rest. Das ist dann ein bisschen schade, denn die Norm von 2 ist 4 und die ist zu groß. Das heißt, die Gleichung stimmt, aber es ist kein Teilen mit Rest in unserem Sinne. Trotzdem ist es gut. Man muss sich irgendwie annähern. Mir passiert das auch manchmal, dass ich denke, das klappt und es geht wegen der Norm schief. Also gut, dass wir das hier gesehen haben. Noch weiter überlegen. Man könnte natürlich umgekehrt versuchen, 2 mal i plus und dann irgendwie ausgleichen, was man falsch gemacht hat. Aber ich behaupte, wenn man so rangeht, kriegt man meistens Reste, bei denen die Norm noch zu groß ist. Gucken Sie mal, ob Sie es ohne Rest teilen können. Gucken Sie mal, ob Sie sehen können, dass 2 minus i in Wirklichkeit ein Vielfaches von i ist. Hm?
Das ist eine Vermutung, vielleicht
minus
1,
minus 2i. Minus 1, minus 2i. Probieren wir das kurz aus. Minus 1, minus 2i, ist ja Ihr Vorschlag. Probieren wir das aus für i. Dann haben wir hier minus i. Minus 2 Quadrat. I Quadrat ist minus 1, also wird daraus plus 2. Und das sieht aus wie 2 minus i. Hey! Genau, das war das, was ich gesehen hatte. Also haben wir das stehen. Minus 1 minus 2i mal i plus 0. Sprich, wir sind fertig. Sprich, wir sehen ein Limit in der Gleichung darüber, nämlich i. Das heißt, dann schreiben wir wieder unseren Schlusssatz hin. Jetzt sehen wir an der Gleichung davor. Der beiden Zahlen ist. Ich habe keine Lust, die da zu schreiben. Also kann ich die Behauptung ausfüllen. Es ist i, ein dbt von 3 bis 2i und 2 minus i zi. Wenn wir den Ring zi später noch genauer kennenlernen, und das werden wir, denn das ist ein total cooler Ring, um zahlentheoretische Argumente zu machen und Gleichungen zu lösen und sowas. Ganz toll. Wir kennen ihn dann später so gut, dass Sie ganz viele von den Sachen, die wir uns jetzt noch hier so mühsam zusammenpuzzeln, einfach sehen. Sie kennen dann die ganzen Einheiten, das heißt, Sie kennen dann, wenn Sie ein GWT haben, sofort alle. Sie kennen noch mehr Tricks mit der Norm. Sie würden zum Beispiel hier in dem Moment, wo Sie die Normen ausgerechnet haben, schon alles sehen. Sie bräuchten den Algorithmus nicht mehr. Da kommen wir hin. In ein paar Wochen können wir das. Aber ich finde es wichtig, einmal zu sehen, wie es eigentlich geht, nach dem Motto, wenn man den Ring noch nicht so gut kennt, hat man die Möglichkeit, was zu machen. Und ich finde, dass der Aufwand überschaubar ist. Ich finde, dass es okay ist, was wir hier machen. Aber Vorfreude, in ein paar Wochen machen sie das so. Zack, guckst du drauf und sagen, ja, klar, sehe ich die Tees. Kann ich ja hinschreiben, ohne zu rechnen. Und vielleicht erinnern wir uns dann gemeinsam daran, dass ich das hier heute gesagt habe. Mal gucken. So, wir haben die Fragen beantwortet. Wir haben Eigenschaften von euklidischen Ringen wiederholt. Ich hoffe, dass das Beispiel hilfreich war in ZI. Dann schaue ich mal, was jetzt vielleicht für neue Fragen aufgekommen sind, während wir da rumgerechnet haben. Oder haben Sie noch irgendwas ganz anderes, was Sie noch brauchen? Aus der Kategorie Ringe und warum sie seltsam sind. Nein, ist eine akzeptable Antwort. Wir müssen nicht die ganzen 90 Minuten füllen. Wir können einfach sagen, so, das waren unsere Fragen und die sind jetzt klarer und es geht uns besser und wir gehen alle. Sonne scheint. Ich warte mal noch einen Moment, dann können Sie überlegen, ja?
Könnte man den Rest, den wir uns jetzt gerade überlegt haben, auch noch ausrechnen, ohne quasi also nachdenken hat schon, aber ohne so zu raten?
Den Rest haben wir nicht erraten, ja, sondern den Rest haben wir immer berechnet.
Ja, dann hast du aber berechnet, mit dem wir das Ding multipliziert haben.
Ja, diesen Vorfaktor, dieses Q, ne?
Ja,
genau. Ja, wir hätten hier bei der zweiten Gleichung genauso vorgehen können wie vorher. Wir hätten einfach auch wieder in C nach einer multiplikativen Inversen suchen können und dann wären wir drauf gekommen, dass es in Wirklichkeit hier dieses Element gibt. Also eine Variante davon wäre dann rausgekommen. Und dann hätten wir die Gleichung so gefunden. Ja, das geht immer. Das ist das Tolle. Wir haben den Körper C und der rettet uns, wenn wir gar keine Idee haben. Was noch? Fällt Ihnen noch was anderes ein? Okay. Wenn jetzt erstmal keine Fragen mehr sind, dann können Sie überlegen, ob Sie noch eine Hausaufgabe für mich haben. Wollen Sie von irgendwas noch mehr sehen? Wollen Sie eine Podcast-Folge sehen? Brauchen Sie noch irgendwas anderes? Nach dem Motto, brauche ich nicht unbedingt jetzt, aber vielleicht für später. Das geht auch. Und auch da ist Nein eine akzeptable Antwort. Gut, das heißt, für den Moment sind die wichtigsten Fragen geklärt. Schön, ich gucke in zufriedene Gesichter. Okay, dann hören wir auf für heute, oder? Und wir sehen uns in der nächsten Vorlesung. Bis dann. Dankeschön.